NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. Juni 1844. Der Weberaufstand in Schlesien beginnt.
Wir werden das bereuen. Ich weiß ganz genau, wessen Hände dabei waren. Eine so namenlose, schamlose Frechheit, die bleibt nicht ungerochen. Eine Gemeinde, die ihren Seelsorger misshandelt. Pfui Teufel nochmal.
Bis heute hält Gerhard Hauptmanns berühmtes Drama Die Weber, hier eine Hörspielfassung des Hessischen Rundfunks, den Aufstand in Schlesien im kollektiven Gedächtnis. Aus Hunger und Verzweiflung, so Hauptmanns Deutung, schlugen die Weber die verhassten Fabrikanten in die Flucht.
Tolle Hunde sind das, nichts weiter. Und so geh doch und rühr dich. Hörst du denn nicht, das Gesindel ist doch wahnsinnig geworden. Das Gesindel hat den Sonnenkoller. Da bleibt nichts übrig, wir müssen machen, dass wir fortkommen.
Doch gab es auch zeitnahe Reaktionen, die berühmt wurden. So dichtete Heinrich Heine, hier eine Vertonung der Rockband Schmetterlinge, schon kurz nach den Unruhen.
Im düstern Auge keine Träne. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben.
Solche Verse begeisterten natürlich auch in der DDR, genauso wie die Deutungen ihrer sozialistischen Säulenheiligen.
Die Ereignisse in Schlesien lösen, wie Friedrich Engels beeindruckt erklärt, eine proletarische Bewegung aus, die sich über ganz Deutschland verbreitet. Der Weberaufstand gewinnt nationale Bedeutung, weil er den Ausbruch des offenen Kampfes zwischen Proletariat und Bourgeoisie auch in Deutschland signalisiert.
Vermeldete der DDR-Rundfunk unter dem Titel Aufruhr im Eulengebirge.
Karl Marx, der sich zu dieser Zeit in Paris aufhält, verfolgt aufmerksam die Nachrichten aus Schlesien. Er versteht das Ereignis als Beginn einer neuen Etappe des Klassenkampfes. Als erste selbstständige Massenbewegung des deutschen Proletariats.
Also ich denke, der Weberaufstand ist ein Symbol der deutschen Geschichte, das ein Dauerbrenner ist, weil eben der Weberaufstand der bekannteste Aufstand des 19. Jahrhunderts ist.
Wir weben!
So viel zum Mythos. Doch wie steht es um die historischen Tatsachen? Die preußischen Akten von 1844 lagen zu DDR-Zeiten in einem Archiv in Merseburg. Und sie wurden dort bis zur deutschen Vereinigung 1990 sorgsam unter Verschluss gehalten.
Erstens gibt es die Unterlagen des Oberlandesgerichts. Dann gibt es die Unterlagen der Polizei und der Polizeispione, die nach Verschwörern suchten in Schlesien. Dann gibt es die Unterlagen des Oberzensurgerichts, das sich detailliert mit den Berichten der Journalisten beschäftigte über den Aufstand und ganz klar sagte, also diesen Satz dürfen Sie schreiben, den anderen Satz dürfen Sie nicht schreiben. Und man muss natürlich in die königlichen Unterlagen schauen, die Direktiven des Königs, die den Aufstand betreffen. Also man muss dann schon ein bisschen weiter suchen gehen.
Und Christina von Hodenberg, Professorin für europäische Geschichte an der Universität London, stieß bei ihren Recherchen auf Unerwartetes.
Für mich die größte Überraschung im Archiv war eigentlich, dass die Aufständischen nicht so bitterarm waren, wie es häufig eben dargestellt wurde, dass das noch relativ besser gestellte Weber waren und nicht die verarmten Leineweber.
Denn zur Tat schritten die Baumwollweber. Nicht die nackte Verzweiflung trieb sie, sondern die Angst vor dem sozialen Abstieg. Vergleichbare vorindustrielle Revolten hatte es bereits 1828 unter den Krefelder Seidenwebern gegeben und 1840 in Iserlohn unter Arbeitern einer Bronzefabrik. In Schlesien gärte der Unmut Anfang Juni 1844 zunächst nur im Dorf Peterswaldau.
Ihr Schurkenall, ihr Satansbrot, ihr höllischen Dämone, ihr frisst der Armen, hab uns gut, und Fluch wird euch zum Lohne. Was kümmert's euch, ob arme Leut Kartoffeln satt könnt essen? Wenn ihr nur könnt zu jeder Zeit den besten Braten fressen.
Dieses Lied vom Blutgericht machte auf Flugblättern die Runde. Die Satansbrut, das waren jene Fabrikanten, die über die Arbeit der Heimweber spotteten und den vereinbarten Lohn wegen angeblicher Mängel herabsenkten. Besonders unbeliebt der Fabrikant Zwanziger, dessen Willkür die Weber der königlichen Regierung gemeldet hatten. Doch war ihr Beschwerdebrief ohne Antwort geblieben. Also zogen am 3. Juni 1844 rund 20 aufgebrachte Weberburschen singend vor die neue Zwanziger-Villa, gleichsam als Vorwarnung.
Zuerst einmal ist es interessant für den Historiker, dass die Weber um Erbarmen und Mitgefühl bitten. Das ist jetzt keine Ankündigung eines Aufstands, sondern es ist eher die Sprache von Untertanen, die man hier hört. Sie möchten ihre schlechte Lage, ihre Armut mitteilen und sie tun das eben auch ganz häufig in religiöser Sprache. Das Blutgericht ist die ewige Rechenschaft, die die Fabrikanten vor Gott ablegen müssen.
Die Antwort Zwanzigers: Er ließ die Protestsänger vertreiben und übergab einen von ihnen blutig geschlagen der Polizei. Am folgenden Morgen, dem 4. Juni 1844, heute vor 170 Jahren, rief der Weber Karl Müller seinen Mitstreitern zu:
Wir werden zuerst ins Oberdorf gehen und alle Weber mitnehmen. Wer sich weigert, soll auf den Kopf geschlagen werden. Wir wollen den eingesperrten Weber Mäder raushaben.
Der Protestzug wuchs rasch auf einige hundert Weber an. Vor dem Haus des Fabrikanten Zwanziger wollte man die Befreiung Mäders und höhere Löhne fordern. Karl Müller ermahnte die Versammelten, Stöcke und Steine niederzulegen. Er wollte keine Gewalt. Die aber zettelte Zwanziger an. Aus der zweiten Etage des alten Wohnhauses ließ er die Menge mit Ziegeln bewerfen. Prompt begann der Sturm auf die Geschäftsräume und Warenlager.
Hier wurden die Handlungsbücher bis auf das gerettete Hauptbuch zerrissen. Auch ein Versuch gemacht, die Kasse zu öffnen.
Hieß es im späteren Gerichtsurteil:
Die im alten Wohnhaus befindlichen Garn und Waren wurden zu den Fenstern herausgeworfen und unten von der versammelten Menge zerschnitten. Den Staatswagen der Zwanziger stürzten einige der Weber in den Bach.
Die Fabrikantenfamilie war da längst geflohen, der Ortspolizist machtlos. Der inhaftierte Weber wurde befreit, der Krawall fortgesetzt. Erst der Pastor und ein im Dorf beliebter Textilfabrikant konnten die Menge beruhigen. Mit Ermahnungen, einem Silbergroschen pro Mann und Schnaps für jeden.
Marx hat als erster den Weberaufstand als Beginn der deutschen Arbeiterbewegung und als Klassenschlacht gedeutet. Das ist eine Fehldeutung, weil es kein Klassenbewusstsein als Arbeiter gab bei den Webern. Im Gegenteil, die Weber verstanden sich als selbstständige Handwerker. Und daran lag ihnen sehr viel. Sie wollten diesen sozialen Status bewahren.
Das Weltbild der Weber unterschied noch nicht zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten. Für sie gab es nur gute oder schlechte Fabrikanten. Die Guten respektierten ihre Heimarbeit und zahlten einen angemessenen Lohn. Die Schlechten, wie Zwanziger, der selbst einmal als Weber angefangen hatte, drückten die Löhne und stellten ihren Reichtum zur Schau. Als Melodie für das Blutgericht wählten die Weber daher auch kein Revolutionslied, sondern eine Volksballade.
Ihr seid die Quelle aller Not, die hier den Armen drücket. Ihr seid wie ihm das trockene Brot, doch von dem Munde rücket. Oh, euer Geld und euer Gut, das wird dereinst vergehen. Wie Butter an der Sonne glut, wie wird's um euch dann stehen?
Noch am selben Abend des 4. Juni kochte die Wut erneut über. Denn auch aus den benachbarten Dörfern zogen Weber zum Haus der geflohenen Familie Zwanziger.
Die Möbel, der Hausrat, die Öfen, Treppengeländer, kurz alles, was nicht nied- und nagelfest war, wurde zertrümmert. Die Malereien in den Zimmern zerkratzt, die Betten aufgeschnitten.
Trotzdem blieb der Respekt vor der Obrigkeit bestehen, wie der Landrat in seiner späteren Zeugenaussage bestätigte.
Ich trat in eines der Häuser, wurde hier von einem mir unbekannten Mann von ca. 40 bis 50 Jahren mit der Anrede empfangen: Herr Landrat, ich werde Sie beschützen, was ich dankend akzeptierte, und wurde sodann von ihm von Stube zu Stube geleitet. Jedoch wurde schweigend in dem Zerstörungswerk fortgefahren.
war damals so, dass Schlesien für handgewebte Baumwolle und handgewebte Leinen berühmt war. Und es war vor allen Dingen in England mechanisierte Konkurrenz, maschinengewebte Stoffe, die jetzt eben billiger wurden und die ihnen auf dem Weltmarkt und auf dem europäischen Markt Konkurrenz machten. Aber das wussten die Weber noch nicht. Das wussten die Fabrikanten. Die wussten, dass die Preise für die schlesischen Tücher eben sanken wegen der mechanisierten Konkurrenz. Aber die Weber kannten diese ökonomischen Zusammenhänge nicht.
Auch war der Weberaufstand kein Maschinensturm, wie später behauptet wurde. Die drei im Ort vorhandenen halbmechanischen Webstühle und eine Dampfmaschine ließen die Aufständischen links liegen. Gefahr sahen sie nicht im technischen Fortschritt, sondern in der Konkurrenz ortsfremder Weber. Das Fabrikdorf war ihr Horizont.
Und dann war auch interessant, dass auf direkten Befehl des Königs gleich am Anfang eine Totalzensur verhängt wurde in Schlesien. Und das bedeutete, dass es keine Berichte gab von Journalisten oder von Augenzeugen vor Ort und dass dann die Presse im Rest von Deutschland in wilde Spekulationen verfallen konnte und immer bunter und immer wildere Berichte eben gedruckt wurden. Und das heizte den Mythos und die Gerüchteküche über den Aufstand so richtig an.
Die Fantasie lief amok, auch die des preußischen Königs. Traumatisiert vom Einmarsch Napoleons während seiner Kindheit, sah Friedrich Wilhelm IV. Überall Verschwörer und Revolutionäre am Werk. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis das preußische Militär in die schlesischen Weberdörfer einmarschieren würde.
Ein weiterer Grund dafür, dass der Aufstand berühmt wurde, ist, dass es eine sehr hohe Zahl der Toten gab, also 12 Tote, durch das scharfe Schießen des Militärs auf die Aufständischen. Und es ist auch so, dass die Weber, nachdem scharf geschossen wurde, trotzdem das Militär vertrieben und noch einen ganzen weiteren Tag in den Fabriken wüteten. Und das hieß, es gab einen, wenn auch temporären, Sieg über das preußische Militär. Und das hat natürlich Angst gemacht.
Der Rest war Sache der Richter. Für Christina von Hodenberg, Autorin des Buchs Aufstand der Weber, die Revolte von 1844 und ihr Aufstieg zum Mythos, gab es aber auch zum Weber-Prozess in den Archiven Überraschendes zu entdecken.
Ja, die Justiz war deutlich nicht auf der Seite des Königs oder des Polizeistaats, denn die preußischen Richter verhängten ungewöhnlich milde Strafen, wenn man das mit anderen Aufständen der Zeit vergleicht. Durchschnittlich 3 bis 4 Jahre Zuchthaus und dann wurden die meisten auch begnadigt nach 1 oder 1,5 Jahren. In dem Urteil der Richter sieht man auch sehr deutliche Kritik an den Fabrikanten, an Zwanziger, an seiner Lohndrückerei, an der prunkvollen Villa, die er sich gebaut hatte. Und das Urteil weist zurück, dass die Unruhe von oben gesteuert und geplant war. Und das war ja, wovon eigentlich der König überzeugt war und die Polizei.
Auch der Pfarrer Seidel aus Langenbielau sagte vor Gericht aus. Er hielt die Aufständischen für harmlos und unpolitisch.
Von Verbindungen ist keine Spur. Geht's dem Weber gut, so wird er übermütig. Geht's ihm schlecht, verzweifelt er und raset.
Wir Weber! Wir Weber!
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an den Weberaufstand in Schlesien, der am 4. Juni 1844 begann. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.